Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Dieses Gefühl hatte ich manchmal, wenn ich darüber nachgedacht habe, Mensch, Inklusion, 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 das müssen wir doch unbedingt machen. Wenn nicht wir, wer dann?
Da habe ich Glück. Da habe ich richtig geschafft.
Wir diskutieren sehr viel über Problemlagen und da wird Inklusion eben nicht als ein ja, erstrebenswertes Ziel angesehen, sondern als eine weitere Belastung.
Wir sitzen hier einfach in dem Dilemma, dass mein Sohn weder in das eine System passt, noch in das andere System passt so richtig. Fürs eine ist er zu gut, fürs andere zu schlecht.
Ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, welche ich nehmen würde. Ich finde beide gut.
Für jede Kind muss es individuell angepasst werden, das auf ihn passt. Wenn nur einer Punkt an sie geht, ist für Hunderte wieder falsch, aber für einen vielleicht richtig.
Die Schule war einfach total überfordert mit ihr.
Eine inklusive Schule wäre für mich eine Schule, wo alle Kinder gleich betreut werden, gleich gefördert werden und wo sie alle ganz viel Spaß haben.
Auf welche Schule kann mein Kind? Inklusive Bildung. Ein Feature von Christina Rubart.
Jedes Kind, jeder Jugendliche mit einer Behinderung darf aufgrund seiner Behinderung nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und hat das Recht auf einen Platz in einer Schule, die inklusiv unterrichtet, also Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam. So will es die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft seit 2008. Doch der Weg zu einer inklusiven Bildung in Deutschland ist für viele Familien steinig.
Man hat das Fragezeichen richtig bei der Lehrerin gesehen. Was ist das und was soll ich damit anfangen?
Sagt Carmen Dietz-Rödel. Sie hat zwei Töchter, jetzt 12 und 14 Jahre alt, lebt in Bayern. Beide Kinder haben eine Sprachentwicklungsbeeinträchtigung. Bei der Großen wird das Asperger-Syndrom diagnostiziert, eine Autismus-Spektrum-Störung. Die Schuleingangsuntersuchung bestätigt eine volle Schulfähigkeit, also entscheiden sich die Eltern für eine klassische Grundschule. Und zuerst treffen sie dort auf eine Lehrerin, die sich auf ihre Tochter einlässt.
Die Grundschullehrerin der ersten oder zweiten Klasse hat ganz super individuell unterstützt.
Doch als die engagierte Lehrerin in Rente geht, kommt eine neue, die Bedürfnisse des Kindes nicht erwidern kann.
Sie hat sich dann auch in keinster Weise auf das Kind einstellen können.
Sich auf ein Kind mit einer Beeinträchtigung einstellen, das kann sich in vielem zeigen. Zum Beispiel, wenn die Lehrkraft ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung möglichst zugewandt anspricht und nicht, während sie etwas an die Tafel schreibt oder durch den Raum läuft. Oder indem sie einen Lückentext für ein Diktat entwirft, in den das Kind nur die Lernwörter eintragen muss. Oder ganz unscheinbar ein stilles Zeichen ermöglicht. Wie wenn ein Kind seinen Anspitzer auf der Tischecke platziert und damit seinen Bedarf nach Unterstützung nonverbal deutlich macht. Zum Beispiel, sprich mich bitte jetzt nicht an.
Ich habe hier eine Flasche hier. Dann habe ich meine Postmappe natürlich. Dann habe ich hier das hier. Das ist mein Wochenplaner. Meine Federtasche, nochmal eine Federtasche, dann habe ich hier noch mein Buch.
Johann packt seine Schulsachen zusammen, holt sein Fahrrad aus dem Keller, setzt den Helm auf und fährt los zu seiner Grundschule. Eine inklusive Schule im Kiez mit ein paar Kindern mit Beeinträchtigung pro Klasse. Der 12-Jährige hat das Down-Syndrom.
Die ersten Jahre waren schwierig. Die Kommunikation ist natürlich immer Eltern-Lehrer und nicht wie bei anderen Kindern Lehrer-Kind-Eltern. Das ist definitiv ausbaufähig. Ich wusste gar nicht, wie Johann gefördert wird, was für einen Unterricht er hat, mit welchen Materialien er arbeitet,
sagt Patricia Habilt, Johanns Mutter. Die Blackbox-Schule ist damals neu für die Familie. Als Johann auf die Welt kommt, geht seine große Schwester in die Kita um die Ecke. Eine Kindertagesstätte ohne Pädagogen, die für Kinder mit Behinderungen geschult sind. Doch eine Erzieherin bietet sich an, sich um Johann zu kümmern, macht Fortbildungen, wird seine Bezugserzieherin. Als Johann auf die Grundschule wechseln soll, ist klar, er soll im Kiez zur Schule gehen, auf eine inklusive Schule.
Bin jetzt
auf eine Förderschule zu bringen, würde für ihn ja eine andere Welt sein. Ja, ist aber eben ein ganz anderes Konzept, was Johann ja gar nicht kennt.
Jetzt hat Johann eine Inklusionskraft. Den Großteil des Unterrichts verbringen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam. Für einzelne Fördermaßnahmen wird er aus der Klasse genommen. Klingt nach dem Ideal. Doch Johann ist in der 6. Klasse, das letzte Grundschuljahr in Berlin. Kinder ohne Behinderungen schauen sich jetzt weiterführende Schulen an. Für Johann gibt es noch keine weiteren Informationen darüber, welche Schule ihn aufnehmen kann. Auch Isa Nowak wollte ihre mehrfach behinderte und chronisch kranke Tochter, hier soll sie zu ihrem Schutz Midi heißen, auf die wohnortnahe Regelschule in Niedersachsen schicken.
Wir wussten nie, wo geht die Reise mit unserer Tochter hin. Wir haben immer gedacht, sie wird, weil sie sich körperlich nicht entwickelt, immer in eine Förderschule gehen. Förderschwerpunkt körperlich und motorische Entwicklung. Und auf einmal kann sie laufen, hüpfen und springen und ist besser im Werfen als ihre große Schwester. Und haben gesagt, oh Gott, dann kann sie doch nicht an eine Förderschule mit dem Schwerpunkt gehen, wenn sie so viel kann.
Doch als Isa Nowak und ihr Mann ihrer ältesten Tochter erzählen, dass auch Midi bald mit ihr in die Grundschule vor Ort gehen wird, reagiert die anders als geplant.
Mama, das geht doch nicht. Wir haben in meiner Klasse auch Schüler und die sind gar nicht so stark behindert wie meine Schwester. Und die sitzen da nur rum und werden dann mal rausgeholt. Aber weißt du was, meine Schwester, die muss doch Bautürme bauen können und die muss lernen, zur Toilette zu gehen. Und das machen die hier nicht. Und meine Schwester braucht was ganz anderes. Und das dachte ich, krass, das würde mir keine Beratungsstelle genauso sagen.
Isa Nowak und ihr Partner sind selbst Sonderpädagogen in Niedersachsen, kennen die Förderschullehrer und Lehrerinnen an der Grundschule der ältesten Tochter, schätzen ihre Arbeit und wollen Inklusion leben. Aber sie kämpfen mit sich und ihrer Entscheidung.
Wir wollen doch überall inklusiv sein und jetzt exkludieren wir unser eigenes Kind und stecken es in die Förderschule. Sehen wir da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass sie doch an die Grundschule geht? Wir wollten sie halt eben nicht auf eine Schule bringen, wo sie die Einzige in der Klasse sein wird, die so einen hohen Unterstützungsbedarf hat, der vermutlich nur durch ganz viele exklusiven Angebote in Nebenräumen in der letzten Reihe stattgefunden hätten. Das konnten wir uns und können wir uns für unsere Tochter nicht vorstellen, denn wir möchten, dass sie in der Gemeinschaft, in der Klassengemeinschaft teilhaben kann.
Die Familie bespricht sich mit Erzieherinnen und Therapeuten, mit Ärztinnen und Freunden und entscheidet sich, die behinderte Tochter auf der Förderschule statt auf der Regelschule anzumelden.
Wir haben uns viel Zeit genommen, wirklich nochmal zu überlegen, was unsere Tochter braucht. Dieser Druck, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist doch schon ganz schön groß, wenn es um Bildung geht. Trotzdem gibt es immer noch die Bedenken, weil sie benötigt eigentlich eine Schulbegleitung. Und das ist uns schon lange klar und wir haben diesen Antrag schon vor langer Zeit gestellt. Aber noch immer, und nächste Woche ist die Einschulung, hat sie keine Kraft, die sie jeden Tag in die Schule begleiten wird.
Bei Tim ist es so, die visuelle Aufmerksamkeitsspanne, die ist relativ kurz. Also die Ablenkbarkeit ist groß. Eigentlich bräuchte er so einen Holzvogel, die so wippen. Eigentlich bräuchte er so einen, der ihn dann regelmäßig antippt und daran erinnert, weiterzuarbeiten.
Sagt Natascha Königsmark. Ihr Sohn Tim hat unter anderem eine visuelle Verarbeitungsstörung. Ein Jahr lang geht er auf eine klassische Grundschule in Nordrhein-Westfalen, hat eine Inklusionskraft, die ihn im Unterricht unterstützt. Die Aufgaben einer Inklusionskraft hängen vom individuellen Förderbedarf ab. Tims Inklusionskraft vergrößert zum Beispiel Schulunterlagen, hilft ihm beim Essen oder bei Toilettengängen. Doch plötzlich fällt sie wegen Krankheit aus. Einen Ersatz gibt es nicht. Damit Tim weiter die Grundschule besuchen kann, müsste seine Mutter selbst die Unterstützungsarbeit im Unterricht übernehmen. Das ist für Tims Familie nicht über einen längeren Zeitraum leistbar. Tim muss auf eine Förderschule wechseln mit dem Schwerpunkt Sehen.
Aber die, wo ich jetzt bin, finde ich noch besser als die andere, weil die Lehrer nett sind. Ja, es gibt ja wenig Kinder, das ist ein bisschen blöd.
Sagt Tim vor einem knappen Jahr.
Was ich zu bemängeln habe derzeit, ist einfach, dass das Regelschulniveau natürlich nicht erreicht wird.
Sagt Tims Mutter.
wo wird dieses Kind in 3 Jahren hingehen? Wird die Lücke mit dem Sein auf der Förderschule so groß, dass nur Förderschule möglich ist?
Und kein Schulabschluss, der eine Ausbildung ermöglicht, vielleicht ein eigenständiges Leben? Der Schullärm einer großen Klasse ist für Tim und sein eingeschränktes Aufmerksamkeitsvermögen zu viel. Sein Schreibtisch steht in der Grundschule allein im Flur, in der Förderschule mit Blick zur Wand. Eine Regelschule, die auch für Kinder mit Behinderungen unterschiedlicher Schweregrade funktioniert, hält Natascha Königsmark noch für eine Utopie.
Das wäre für mich schon ein Träumchen. Einfach dieses Recht, ja, kognitiv halt was lernen zu können. Und einfach wirklich bestmöglich kognitiv gefördert zu werden, um die Option zu haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden.
Tim in Nordrhein-Westfalen, Isa Nowaks Tochter in Niedersachsen, Johann in Berlin, Carmen Dietz Rödels Töchter in Bayern. 4 Bundesländer, 4 Systeme. Der Bildungsföderalismus in Deutschland führt nicht nur zu 16 unterschiedlichen Schulsystemen, sondern auch zu 16 unterschiedlichen Konzepten zur Inklusion an Schulen. Konservativ geführte Bundesländer wie Bayern oder Sachsen-Anhalt trennen stärker. Hamburg, Bremen und Berlin setzen eher auf Inklusion. Immer abhängig von der aktuellen Parteienkonstellation. Dabei bräuchte der Prozess, ein inklusives Schulsystem zu entwickeln, wohl eher Stabilität und Langfristigkeit.
In einer idealen Welt würde eine inklusive Schule so aussehen, dass man gar nicht mehr erkennen würde, dass es eine inklusive Schule ist und Kinder mit Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung vollkommen gemeinsam miteinander lernen. Und ich bin total überzeugt davon, dass wir Inklusion brauchen,
sagt Stefanie Hubig, Ministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz.
Ich bin überzeugt davon, dass alle SchülerInnen davon profitieren, wenn sie in einer Gesellschaft des Zusammenhalts leben. Und da gehört inklusive Beschulung essentiell dazu. Inklusion darf kein Dogma sein. Inklusion darf keine Ideologie sein, sondern Inklusion funktioniert nur dann, wenn klar ist, dass es das Beste für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist.
Sagt Sascha Caroline Auleb, Senatorin für Kinder und Bildung der Freien Hansestadt Bremen.
Das Ziel ist, dass wir uns am Elternwillen orientieren und das Ziel ist, dass wir das Kindeswohl im Blick behalten. Und wenn es Kinder gibt, und die gibt es, wo man feststellt, dass die in einer Förderschule besser unterstützt, besser gefördert werden, dann kann es da nicht zu einer vollständigen Inklusion führen,
sagt Armin Schwarz, Minister für Kultus, Bildung und Chancen in Hessen. Im Schuljahr 2022 wurde bei fast 600.000 Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt. Im Mai 2024 hat die Bertelsmann Stiftung Zahlen zum Status quo zur Inklusion an Deutschlands Schulen herausgegeben. Darin vergleicht sie, wie in Deutschland Inklusion in Schulen gelebt wird oder eben nicht. Als Indikator dient die sogenannte Exklusionsquote, die den Anteil der Kinder mit Förderbedarf, die eine Förderschule besuchen, beziffert.
Die Exklusionsquote als zentraler Indikator für die Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention lag im Schuljahr 2022/23 bei 4,2%. Damit hat sich die bundesweite Exklusionsquote im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Der Vergleich zum Schuljahr 2008/09 macht deutlich, dass Deutschland sich den Zielen der Konvention nur langsam angenähert hat.
Deutschland ist sehr stecken geblieben, was die Umsetzung der Inklusion oder der UN-Behindertenrechtskonvention angeht. Wir haben zum Beispiel Italien, die haben seit den 1970er Jahren ihre Sonderschulen abgeschafft. Ansonsten wird natürlich auch immer auf die skandinavischen Länder verwiesen, auf Schweden, auf Finnland. Auch hier ist das System weitaus inklusiver als in Deutschland, einfach weil es nicht diese starke Tradition an Förder- und Sonderschulen gibt, sondern hier hat man sich schon sehr früh dafür entschieden, viel stärker auf die Integration oder Inklusion von Menschen mit Behinderung zu setzen. Ja.
Auch der Soziologe Sebastian Steinmetz vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe untersucht die Bildungsmöglichkeiten in Schulen für Kinder mit Behinderungen seit mehreren Jahren und sieht Deutschland auf einem Sonderweg, weil
wir eben historisch gesehen ein sehr ausdifferenziertes Förder- und Sonderschulsystem haben, was eben, wenn es nicht von außen reformiert wird, auch weiterhin bestehen bleibt. Die meisten Bundesländer haben sich jetzt so für so einen Zwei-System-Ansatz entschieden, also Förderschule auf der einen Seite und inklusiver Unterricht auf der anderen Seite. Das ist natürlich unter dem Gesichtspunkt Ressourcen sehr schwer zu bewerkstelligen, weil wir brauchen ja die Expertise der Förderschulen in der allgemeinen Schule. Aber wenn die weiterhin in der Förderschule gebunden ist, dann sind beide Systeme eigentlich unzufrieden.
Beide Systeme parallel, das gehe nicht, sagt auch Jürgen Dusel, der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir Förderschulen weiter abbauen und die Ressourcen, die wir dann frei haben, in die Regelsysteme geben.
Und ein inklusives Bildungssystem ebne schließlich den Weg in eine inklusive Gesellschaft.
Und ich bin der tiefen Überzeugung, wenn Kinder gemeinsam groß werden, gemeinsam voneinander lernen, dass es vielleicht jemanden gibt, der im Rollstuhl sitzt, aber super in Mathe ist, oder jemand, der nicht gut lernen kann, aber ein toller Freund sein kann, dann entstehen, wie wir alle wissen, gar nicht so viele Vorurteile. Immer dann, wenn wir sozusagen so Sonderwelten schaffen, immer dann haben wir ein Problem auch gesellschaftlich. Da sehe ich zurzeit bei uns in der Gesellschaft eher so Tendenzen der Abgrenzung, des Egoismus nach dem Motto, ja, ich bin für Inklusion, solange die nicht in der Klasse meines Kindes stattfindet. Da mache ich mir zurzeit wirklich Sorgen, weil es politische Kräfte gibt, die das wirklich ausnutzen und dann auf dem Rücken der Kinder ihre kruden politischen Interessen durchsetzen. Das ist ein echtes Problem, vor dem wir stehen. Und unsere Antwort darauf muss sein, mehr Begegnungen schaffen.
Laut Bertelsmann Stiftung besuchte mehr als jedes zweite Schulkind mit Förderbedarf im Schuljahr 22/23 eine Förderschule, während rund 44% der Kinder inklusiv unterrichtet wurden. Regional zeigen sich große Unterschiede. Bremen ist Vorreiter, Hessen im Mittelfeld, Rheinland-Pfalz das Schlusslicht.
Da sind wir tatsächlich weiter, als es auf dem Papier aussieht, denn wir haben eine andere Zählweise. Wir zählen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, zum Beispiel aufgrund von Sehbeeinträchtigungen, weil sie im Rollstuhl sitzen, weil sie eine Autismusstörung haben, zählen wir nicht als Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wenn sie in die Regelschule gehen. Das heißt also, wir versuchen möglichst wenig Kinder zu etikettieren und das spiegelt sich in den Zahlen wider.
So erklärt die Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, SPD, das schlechte Abschneiden und verweist mit Beispielen darauf, dass sich viel tun würde in ihrem Land.
Bei uns dürfen die Kinder nicht mehr begutachtet werden, bevor sie in die erste Klasse kommen, ob sie einen Förderschwerpunkt Lernen haben oder nicht. Förderschwerpunkt Lernen heißt, man ist besonders beeinträchtigt im schulischen Lernen. Das kann ich gar nicht feststellen, wenn das Kind noch gar nicht in der Schule war. Wir haben auch verändert, dass Kinder nicht mehr direkt in der Förderschule angemeldet werden dürfen, sondern es müssen alle Kinder in der Grundschule ihres Grundschulbezirks angemeldet werden. Und erst dann, wenn wir zum Beispiel sehen, ich sag mal bei Kindern mit multipler Beeinträchtigung, ist es klar, dass wir die nicht erst auf eine Regelschule schicken.
Noch setzt Rheinland-Pfalz weiter auf beides, Regelschulen und Förderschulen. Dazu sogenannte Schwerpunktschulen, in denen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung miteinander lernen. Damit, so Bildungsministerin Hubig, berücksichtige das Land den Elternwillen.
Und es ist kein einfacher Weg, kann ich Ihnen sagen. Die einen wollen so viel Normalität wie irgend möglich für ihre Kinder. Und die anderen wollen so viel, ich sag mal, besondere Behandlung, individuelle Förderung in kleinen Gruppen wie möglich.
Auch Hessen setzt auf den Elternwillen. Etwa 2/3 der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf würden auf Förderschulen beschult, etwas mehr als 1/3 inklusiv, sagt der Minister für Kultus, Bildung und Chancen, Armin Schwarz, CDU. Für ihn der richtige Weg.
Eltern können in Hessen wählen zwischen wohnortnaher inklusiver Beschulung oder dem wohnortnahen Besuch einer spezialisierten Förderschule für ihre Kinder. Diese Möglichkeit ist uns ganz, ganz wichtig. Und dabei werden sie von den Pädagoginnen und Pädagogen umfassend beraten.
Dafür, so Bildungsminister Schwarz, gäbe es mittlerweile über 5.100 Stellen im gesamten hessischen Schulsystem für Förderschullehrkräfte. 3.000 davon seien im inklusiven Bereich tätig.
Ich will das nochmal betonen. Der Gleichklang Elternwille auf der einen Seite und darüber hinaus das Kindeswohl auf der anderen Seite, beides gehört zusammen und deswegen halten wir beide Ebenen vor.
Bremen hat die höchste Inklusionsquote, also den höchsten Anteil an Kindern mit Förderbedarf, die eine Regelschule besuchen. auch, weil die Freie Hansestadt ihr Schulsystem vor 15 Jahren umgebaut hat.
Wir haben Inklusion früh eingeführt. Das ist anspruchsvoll und herausfordernd, aber das lohnt sich. Bei uns machen weit über 60% aller SchülerInnen mit dem Förderbedarf Lernsprache Verhalten einen allgemeinen Schulabschluss. Und da sind wir mit weitem Abstand das beste Bundesland.
Ganz auf Förderzentren verzichtet allerdings auch Bremen noch nicht, sagt Bildungssenatorin Aulep von der SPD. Außerdem hat die Stadt regionale Beratungs- und Unterstützungszentren eingerichtet und es gibt mobile Dienste, Fachkräfte, die aus den Förderzentren in die Schulen kommen, wenn Bedarf besteht.
Es nützt nichts, Kinder einfach zusammen in einen Klassenraum zu setzen und zu hoffen, dass das dann inklusive Beschulung ist. Es gibt auch Situationen, in denen genau diese Kinder eine besondere Unterstützung brauchen. Und deswegen ist es auch richtig, dass es noch ein zeitweise exklusives Angebot gibt, wenn das die Kinder wollen, wenn das die Eltern wollen und wenn das das Beste für die Kinder ist.
Wenn ich das letzte Jahr von Tim subsumiere, ist es so, dass er eigentlich zunehmend, glaube ich, ein bisschen depri geworden ist und ganz unglücklich war und jeden Tag wütend war noch. Also er hat es gesagt, dass er sauer ist auf mich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ihn auf die Förderschule zu geben.
Ob es den idealen Lernort für ihren Sohn Tim gibt? Mit Rückblick auf das letzte Jahr auf der Förderschule mit Schwerpunkt Sehen ist Natascha Königsmarks Fazit: Die kognitiven Lehrinhalte waren gering. Tim fühlte sich nicht gesehen, was er auch im Unterricht zeigte.
Er würde sagen, dass er seine alten Freunde vermisst und dass es weniger Fächer gibt. Unsere Förderschule hier vor Ort ist sehr, sehr klein. Da sind ganz wenig Kinder. Und da merkt man einfach, dass die Vielfalt und der Input manchmal ein bisschen fehlt.
Kurze Wege zu einer Schule für ihren Sohn, die besser zu ihm und seinen Bedürfnissen passt, das wäre ideal. Die Realität aber sieht anders aus.
Ich bin immer noch der Meinung, dass ich der Förderschule hinterherziehen muss, um das bestmögliche kognitive Outcome zu haben.
Eine solche Förderschule für Tim gibt es. Sie ist aber gut 50 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem die Familie mit Tims zwei großen Schwestern jetzt wohnt.
An der Schule ist auch ein Realschulabschluss möglich. Das ist in NRW nur an zwei Schulen insgesamt möglich, im Förderbereich körperlich-motorische Entwicklung. Und das wäre schon gut, wenn wir auf Dauer den Tim auf diese Schule wechseln lassen könnten. Allerdings müsste, wie gesagt, der erste Wohnsitz dann in dem Kreis angemeldet werden. Und wenn wir die Familie aber in Münster belassen würden, müsste man dann das Fahren selber organisieren.
Auf der jetzigen Förderschule wird Tim aber gerade von einem neuen Lehrerteam unterrichtet. Es geht wieder aufwärts. In Bayern hat es Carmen Dietz-Rödels große Tochter im Autismus-Spektrum trotz der Widerstände in der Grundschule auf das Gymnasium geschafft. Es läuft gut, sagt die 14-Jährige. In der Grundschule sei sie gemobbt worden, während die Lehrer dachten, alles liefe gut.
Also die Lehrer dort sind alle sehr bemüht. Die Diagnose ist bekannt. Sie hat dort auch wieder so ein Schutzschild gespannt. Sie darf sich zurückziehen jederzeit, wenn sie möchte, wenn ihr was zu viel wird.
Jetzt zum neuen Schuljahr kommen neue Lehrer. Und die Familie schaut, wie es bei der Großen weitergeht. Bei der Jüngeren läuft es vergleichsweise nicht ganz so glatt. Das letzte Jahr war schwer.
Weil ich da eine Lehrerin hatte, wo mir jetzt sehr oft mich runtergemacht vor der Klasse.
Die Kleine hat auf dem gleichen Gymnasium angefangen und ist im Grunde gnadenlos gescheitert. Die Schule war einfach total überfordert mit ihr.
Seit April kämpft die Familie um Nachteilsausgleiche für die 12-Jährige. Zum Beispiel Referate auch im Vier-Augen-Gespräch mit den Lehrern vortragen zu dürfen, wenn es vor der ganzen Klasse nicht funktioniert. Oder mehr Zeit für einzelne Aufgaben. Doch die Entscheidung dazu vom Bayerischen Bildungsministerium steht noch aus. Dabei wäre es ein wichtiger Schritt für Carmen Dietz-Rödels jüngeres Kind.
Es hat quasi aus Sicht der Beteiligten eigentlich am Gymnasium nichts verloren. Und das, obwohl es mit Bravour die Übertrittsnote fürs Gymnasium geschafft hat. Eine Formulierung war einmal: ein kluger Geist, dessen Gedanken nur den Weg nicht nach außen finden. Man braucht also nur eigentlich die Möglichkeiten, ihr hier eine Brücke zu bauen, dass die Gedanken hinauskommen und dass sie verstanden werden. Aber das scheint zu viel verlangt zu sein.
Nächste Woche ist die Einschulung und eine Woche vorher kann ich mich endlich mit Themen befassen wie Schultüte basteln, befüllen. Was kommt da rein? Was braucht unsere Tochter? Welche Hefte muss ich noch bestellen und welche Bücher? Fragen, die, glaube ich, jedes Elternteil kennt, der eine Tochter hat, die in die Schule kommt. Ich bin total froh und dankbar, dass ich mich jetzt über so scheinbar ganz normale Dinge, ja, dass ich mich mit denen jetzt befassen darf.
Und dann ist es soweit. Statt mit der älteren Schwester auf die Grundschule vor Ort, wird Isa Nowaks mehrfach behinderte Tochter Midi in der Förderschule mit Kleinklassen und Sonderschulpädagogen eingeschult. Statt 20 Minuten mit dem Bus fährt sie jetzt doppelt so lang mit einem Taxi zur Schule, das die Kinder im Umkreis einsammelt.
Die Schule hat das toll gemacht. Die hatten schon 4 Tage vorher Notbetreuung angeboten, in der unsere Tochter und die Schule kennengelernt hat, ohne Stress. So, sie kannte die Menschen schon, die sie jeden Tag betreuen werden. Die Erzieherinnen und die Lehrkräfte hat sie kennengelernt, sodass sie bei der Einschulung sicher war und im Vertrauen war, dass sie auf die Bühne darf. Und hat eine Sonnenblume in die Hand bekommen und mit dieser Sonnenblume sind dann 7 Schulkinder hintereinander, also mit Unterstützung, in diesen Klassenraum gegangen. Und da ist sie einfach von dannen gezogen und war total stolz. Grinste von links nach rechts wie so ein Honigkuchenpferd. Und wir Eltern gucken uns an und sagen, wow!
Die 7-Jährige kommt jetzt nachmittags stolz nach Hause. In ihrem Schulranzen ein Buch, in dem geschrieben steht, was sie am Tag erlebt hat. So hat die Familie einen Anreiz, darüber mit Midi zu sprechen, wenn sie es selbst noch nicht so gut ausdrücken kann.
Unser Kind wird jeden Tag dort gesehen und es wird auf sie eingegangen und es ist alles okay, so wie sie ist. Und wir müssen uns für nichts rechtfertigen, sondern sie wird einfach so genommen und das ist so schön. Ja, sie ist Schulkind.
Während Johanns Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Beeinträchtigung, wie bei ihm das Down-Syndrom, sich bei Tagen der offenen Tür zig weiterführende Schulen ansehen können, heißt es für seine Familie noch abwarten, was überhaupt möglich ist.
Das ist ein großes Fragezeichen. Wir wissen es tatsächlich nicht hundertprozentig. Nach Aussage einer Schulleiterin, die eine Inklusionsschule führt, ist es so, dass Johann einer Schule zugewiesen wird, also einer inklusiv arbeitenden Schule. Das wohl schon, aber es gibt ja hier gar keinen Kiez. Das heißt, es ist definitiv mit Fahrzeit verbunden und mit einem längeren Weg und wahrscheinlich dann nicht mehr mit Fahrrad fahren.
Damit Johann zumindest seine Selbstständigkeit bewahren kann, würde die Familie sich dann doch die Förderschulen im Umkreis anschauen. Dann, wenn es keine wohnortnahe, inklusive Schule für ihn gibt.
Also wir haben immer mehr Kinder mit Beeinträchtigungen im Schulsystem, aber gleichzeitig ist die Segregation eigentlich kaum zurückgegangen. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich nicht das, was die Konvention sich gewünscht hat oder als Ziel hat, sondern das Ziel ist ja ausdrücklich, dass eben Kinder, die jetzt noch in der Förder- und Sonderschule sind, Stück für Stück eben in die allgemeine Schule wechseln. Und das hat viel zu wenig stattgefunden.
Sagt Bildungssoziologe Sebastian Steinmetz. Ein Umstand, der von den Ländern hingenommen wird. Da haben bisher auch die Rügen der Vereinten Nationen nichts nachhaltig verändern können. Was bleibt, sind hin- und hergerissene Eltern, die vor dem Dilemma stehen, für ihre Kinder mit Behinderungen die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für Inklusion, oft mit Abstrichen, oder für eine Förderschule, die es nach geltendem Recht gar nicht mehr geben dürfte.
Ich bin zerrissen eigentlich, weil ich weiterhin der Meinung bin, dass man vor Ort nicht immer die richtige Schule findet und man eigentlich tatsächlich so weit gehen müsste, dass man den Lebensmittelpunkt danach ausrichtet, wo dieses eine behinderte Kind dann suffizient zur Schule gehen kann, so dass es am Nachmittag wirklich Kind sein kann und die Familie Familie sein kann.
Oft habe ich das Gefühl, dass wir Eltern von behinderten Kindern uns rechtfertigen müssen, warum wir eine Förderschule als die einzige Möglichkeit sehen. Ich würde es mir anders wünschen, aber diese Konzepte gibt es einfach aktuell nicht.
Da sieht man eben auch, wie viel da noch zu tun ist, um zu sagen, alle werden gleich behandelt.
Auf welche Schule kann mein Kind? Inklusive Bildung. Ein Feature von Christina Robert. Es sprach die Autorin. Ton Andreas Stoffels. Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.